Hallo und herzlich willkommen bei deinem TCM-Podcast, die TCM-Docs, das Beste aus zwei Welten.
Wir verbinden traditionelle chinesische Medizin und westliche Medizin für mehr Wohlbefinden und Gesundheit für dich.
Schön, dass du heute wieder mit dabei bist. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres TCM-Podcasts, die TCM-Docs. Mein Name ist Dr. Sandra Böcklin.
Und ich bin Dr. Maren Kruner.
Und wir haben heute auf tatsächlich Wunsch unserer wunderbaren Hörerschaft ein ganz spannendes urologisches Thema, nämlich die Prostatahyperplasie. Und viele werden sich jetzt denken, ja, kenne ich. Maren ist natürlich da, die Expertin. Und wir sprechen nachher auch ganz explizit darüber, was es ist, was man tun kann und wie die TCM vor allem unterstützen kann. Und vorher wollten wir aber unsere letzte Folge, die zum Thema TCM begleitend bei Krebserkrankungen war, ein bisschen nochmal aufgreifen, weil uns im Nachgang einige Fragen erreicht haben, wie viel denn von den Behandlungen die gesetzlichen Krankenkassen bezahlen würden und ob wir da Tipps geben könnten. Und da spiele ich den Ball jetzt mal an Maren rüber, die traurige Wahrheit berichten darf.
Ja, tatsächlich ist es so, dass die Krankenkassen da gar nichts übernehmen, auch wenn es mittlerweile in den hochrangigen S3-Leitlinien drinsteht, ist es tatsächlich so, die Krankenkassen übernehmen, wenn von der TCM, nur die Akupunktur und das eben nur bei Knieschmerzen und Rückenschmerzen und da auch nur bei chronischen jeweils, also Knie- und Rückenschmerzen, die länger als 6 Monate andauern. Und alles andere wird leider von den Kassen immer noch nicht übernommen. Das heißt, es sind tatsächlich Eigenleistungen, Privatleistungen, die man da erbringen muss.
Das gilt für die gesetzlichen Krankenkassen. Es gibt mittlerweile private Krankenkassen, die verstanden haben, zum Beispiel auch bei Krebserkrankungen, dass sowas wie TCM einfach die Patienten, hat mir eh schon gesagt, viel stabiler und stärker macht, die das mitbezahlen. Und es gibt auch, können wir an der Stelle ehrlich auch sagen, sehr gute Zusatzversicherungen generell, die auch mittlerweile relativ viele TCM-Behandlungen, zum Beispiel pro Jahr einen bestimmten Betrag X, bezahlen. Und es gibt sogar auch Versicherungen, die zum Beispiel, es haben jetzt ein paar Patienten von mir, die zum Beispiel auch in Firmen letzten Endes geltend gemacht werden können, dass das gesamte Personal die Möglichkeit hat, als Zusatzleistung zum Beispiel eben eine Zusatzversicherung zu bekommen. Und die haben dann nochmal extra Konditionen und damit sind alle Mitarbeiter auch dann eben ein bisschen besser nochmal abgesichert. Und der Arbeitgeber letzten Endes profitiert natürlich auch, weil wenn die Mitarbeiter immer weiter schön schauen, dass sie gesund bleiben, dann hat er weniger Krankheitsausfälle.
Genau so ist das. Aber wenn ihr so eine Zusatzversicherung erwägt oder auch einfach mal bei eurer Krankenkasse nachfragen, ob denn gegebenenfalls was übernommen wird und wenn ja, auch genau was und wie viel pro Jahr. Ne? Nicht, dass es dann heißt, irgendwie ihr kriegt 4 Akupunktursitzungen und den Rest müsst ihr trotzdem selber zahlen, dass man da wirklich genau hinschaut, was wird übernommen von der TCM, weil wir eben unsere 5 Therapiesäulen haben und die Akupunktur eben nur eine ist. Und wenn, ja, es gibt mittlerweile auch Krankenkassen, die zum Teil eben sagen, hey, wenn das irgendwie tatsächlich gerechtfertigt ist, wenn es was bringt, je nach Erkrankungsbild, übernehmen da manche auch was, aber da muss man dann, wie gesagt, explizit nachfragen. Aber prinzipiell ist es leider immer noch so, dass es eine Eigenleistung ist.
Ja, absolut. Was ihr bei euren Kassen noch nachfragen könnt, das gibt es mittlerweile auch immer mehr, wenn ihr euch für so Bewegungstherapien interessiert, zum Beispiel Qigong oder Tai Chi. Da gibt es mittlerweile ganz gute Kurse, die auch im Rahmen von Reha-Projekten zum Beispiel dann von den Krankenkassen bezuschusst oder sogar voll übernommen werden. Also da auch gerne einfach nachfragen und ansonsten bei allem immer unbedingt Druck auf eure Krankenkassen machen, denn im Hintergrund setzen wir uns massiv dafür ein, dass gerade diese wirklich in den Leitlinien aufgenommenen Verfahren bezahlt werden. Mittlerweile ist die TTCM in über 60 medizinischen Leitlinien. Es gibt so knapp 300, also das ist ein wahnsinnig hoher Teil schon mit drin. Nicht alles S3-Leitlinien, aber alles Leitlinien. Da läuft ganz viel Verhandlung und letzten Endes muss der Druck aber über die Patienten kommen, ne? So wie halt auch die S3-Linien für die unterstützende Behandlung bei Krebserkrankungen entstanden sind. Also da wirklich auch mit den Kassen verhandeln und alles, was sie überhaupt schon zahlen, ist gut.
Die Wirksamkeit ist gegeben, absolut. Und warum die Kassen das immer nicht so zahlen, ja, steckt auch die ein oder andere Lobby dahinter. Da wollen wir jetzt gar nicht mehr ins Detail gehen oder uns da irgendwie in die Nesseln setzen, aber da einfach bei den Krankenkassen nachfragen, Druck machen, immer wieder und gegebenenfalls auch mal die Krankenkasse wechseln, weil, wie gesagt, die Krankenkassen unterschiedliche Dinge eben auch bezuschussen oder dann eben bezahlen. Da muss man auch ein bisschen achten.
Und wer so ein bisschen auch Zeit und Nerven für sowas hat, ich habe auch schon und ich animiere auch alle meine Patientinnen, ganz ehrlich, dazu wirklich mit den Krankenkassen zu verhandeln. Ich habe es auch schon geschafft, dass Patientinnen gerade mit so wirklich chronischen Erkrankungen, die dann über 1, 2, 3, 4, 5 Jahre vorher schon diverseste Kosten hatten, weil, ach, keine Ahnung, MRT-Abklärung, irrsinnig teure Immuntherapien und, dann wirklich mit ihren Kassen verhandelt haben und gesagt haben, ganz ehrlich, die Immuntherapie hätte mich 2.000 € im Monat gekostet. Ich nehme die seit X Jahren jetzt, die Akupunktur ist so und so. Ich sehe nicht ein, dass ihr das nicht zahlt und das andere, was deutlich nebenwirkungsreicher ist, schon. Und ich habe wirklich auch ehrlich, ich meine, das sind natürlich im Moment alles Ausnahmefälle, das ist nicht die Regel. Aber ich habe es auch schon miterleben dürfen, dass die Kassen entweder tatsächlich alle Behandlungen dann bei mir bezahlt haben oder es zum Beispiel zum medizinischen Dienst geschickt haben, zur Prüfung und dann zumindest einen Teil erstattet haben.
Ja.
Also da auch, wer sich die Mühe machen möchte, wer einfach wirklich so gute Erfahrungen hat, dass er ehrlich sagen kann, Mensch, das ist einfach besser als jegliche Therapie, die ich bekommen habe. Gerne auch sowas machen. Krankenkassen reagieren darauf. Und je höher der Druck der Patienten ist, umso besser ist es für uns alle.
Das habe ich auch beobachtet. Also unbedingt machen. Und dann würde ich auch schon auf unser heutiges urologisches Krankheitsbild zurückleiten, weil das ein wahnsinnig umfassendes Erkrankungsbild ist. Und zwar, wir haben ja gesagt, es geht um die gutartige Prostatavergrößerung, um die Prostatahyperplasie, bei der das Wasserlassen massiv erschwert sein kann. Und es ist tatsächlich so, dass mit zunehmendem Alter die Prostata sich einfach aufgrund einer Hormonverschiebung vergrößert. Da kann man gar nichts dagegen tun. Und das passiert tatsächlich schon ab dem 35. Lebensjahr. Also es ist nicht nur die Erkrankung des alten Mannes, sondern bis man eben die Symptome hat, vergehen da einige Lebensjahre. Und pro Lebensjahrzehnt nimmt die Prävalenz dann tatsächlich um 15% zu.
Aber ab wann, ich darf das mal so ganz, ganz unwissend in den Raum schmeißen, ab wann sollten denn die Männer auch zur Vorsorge gehen?
Genau, das ist tatsächlich, also die gehen ja einmal zur Vorsorge wegen Prostatakrebs und tatsächlich das andere wegen der Prostatavergrößerung. Das verstehen und wissen viele gar nicht, dass das zwei verschiedene Paar Schuhe sind. Es ist tatsächlich so, als Mann ohne Risikofaktoren, das heißt, wo ein erstgradig Verwandter kein Prostatakrebs hatte, da ist es am 45. Lebensjahr. Und wenn ein Verwandter ersten Grades tatsächlich Prostatakrebs hatte, dann schon ab dem 40. Lebensjahr. Und das tun zwar immer mehr von den jüngeren Männern, aber immer noch nicht genug. Viele kommen tatsächlich Mitte 50, Mitte 60. Und dann kann das Kind schon ganz schön in den Brunnen gefallen sein.
Es nennt sich ja auch Vorsorge, ne?
Richtig,
Und
richtig.
alle.
Aber viele kommen wirklich erst, wenn sie massive Beschwerden haben. Und bei einer Prostatavergrößerung ist es tatsächlich so, dass man ein häufiges Wasserlassen, einen abgeschwächten Harnstrahl, ein häufiges nächtliches Wasserlassen, einen massiven Handrang, das Gefühl, dass die Blase nicht mehr richtig leer wird, ein erschwertes Wasserlassen bis zum Handverhalten, also dass man gar kein Wasser mehr lassen kann, Nachträufeln nach dem Toilettengang, immer wieder Blut im Urin, immer wieder Harnwegsinfekte. Das ist für Männer nicht normal. Also, dass ein Mann Harnwegsinfekt hat, hat mein erster Chef immer gesagt, ein junger Mann hat nie einen Harnwegsinfekt, kann er nicht haben. Erst dann bei einer Prostatavergrößerung, dann entstehen tatsächlich die Infekte, Blasensteinbildung. Das sind eben so die Dinge, die man da haben kann. Es ist ein ganzer bunter Blumenstrauß und häufig kommen die Patienten dann tatsächlich erst, wenn es heißt, ey, ich muss nachts 4 bis 5 bis 6 Mal aufstehen oder die Unterhose ist immer nass, wenn ich auf der Toilette war, weil es nachtröpfelt. Also erst dann, wenn wirklich die Vergrößerung der Prostata vorangeschritten ist. Wobei man sagen muss, es kommt gar nicht so arg auf die Prostatagröße an, sondern wie viel die Prostata, die Harnröhre, die durch die Prostata geht, tatsächlich einengt. Also man kann auch eine kleine Prostata haben, wo die sich aber eben in die Harnröhre vergrößert und dadurch die gleichen Beschwerden machen kann wie eine sehr große Prostata.
Also in dem Sinne, nochmal die kurze Erinnerung, unbedingt zur Vorsorge gehen in jungen Jahren, denn alle die Sachen, die die Maren jetzt so aufgezählt hat, wollt ihr nicht unbedingt zwangsläufig haben. Also ich stelle mir das unbedingt wahnsinnig schön vor und für alle, die da jetzt kommen mit den Macho-Sprüchen von wegen, ja, nee und da muss ich ja dann mich untersuchen lassen da unten und so. Kurzer Reminder, wir Frauen machen das irgendwann zwischen 14 und 18 das erste Mal und dann regelmäßig einmal im Jahr Minimum. Wenn wir
Richtig.
irgendwann mal Risikofaktoren hatten, Schwangerschaften hatten oder sonstiges, dann ist das wesentlich öfter. Also diese völlig banane Argumentation mit, ja, aber da ist jemand da unten und so, ne? Könnt ihr gerne machen, wenn ihr dann auch alle Bock habt, viermal in der Nacht aufzustehen. Aber klüger wäre es halt, wenn ihr das früher macht. Das ist meine persönliche Meinung.
Ja, das kann ich aus Erfahrung nur genauso unterstreichen. Und das Lustige ist auch, die Männer gehen ja dann häufig nicht freiwillig, die werden ja dann auch von der Frau geschickt, ne? Weil die dann sagt, ich kann wegen dir nicht mehr schlafen.
Ja, genau,
Aber
weil
das
ist
ist immer
ja
so.
komisch da unten und so, ne? Also wie gesagt, Reminder, sofern ihr jemals mit einer Frau zusammen wart, eine hattet oder nicht mehr hattet oder wie auch immer, die kennt das Thema und die kann euch ganz sicher sagen, dass man solche Termine auch überleben kann. Und es gibt wahrscheinlich nettere Sachen im Leben, aber es heißt halt auch Vorsorge, ne?
Und wenn man eben nicht vorsorgt, kann so eine Prostatavergrößerung, die an sich eben was Gutartiges ist, auch richtig gefährlich werden. Denn wenn die Blase sich nicht richtig leert, dann ist es häufig ein schleichender Prozess, dass die Blase eben nicht mehr richtig leer wird und der Urin bis in die Nieren zurückstaut und die Nieren dann auch tatsächlich kaputt gehen. Es ist hochgefährlich. Das ist das eine. Und das andere, es kann durch so einen Harnwegsinfekt, durch eine vergrößerte Prostata dann bis zur Blutvergiftung gehen. Und eine Blutvergiftung, jeder weiß es, kann auch heute noch zum Tod führen. Und deswegen unbedingt zur Vorsorge gehen, dass man das bemerkt, wenn bei euch sich die Blase nicht mehr richtig entleert. Auch wenn ihr gar nichts unbedingt immer was davon spürt oder manchmal die Männer auch nichts dafür von spüren wollen.
Wir sind heute ein bisschen fies, ne? Aber auch tatsächlich einfach nur, weil wir es nicht nachvollziehen können und weil es unsinnig ist, weil es einfach eine medizinische Untersuchung ist, die wirklich ganz viel verhindern kann und es wirklich ein Riesenausmaß an Steigerung der Lebensqualität ist. Aber letztlich,
Genau.
was machst du denn jetzt, wenn jemand kommt? Also wenn jemand sagt, okay, gut, ich mal so als Beispiel, also ich muss jetzt mittlerweile so 3 bis 4 Mal in der Nacht aufs Klo und meine Frau ist jetzt echt genervt und was tust du dann?
Genau, also ich bespreche natürlich alle Symptome, alle Vorerkrankungen und so weiter mit dem Patienten. Und dann wird eine körperliche Untersuchung gemacht, der Bauch wird abgetastet, die Nieren abgeklopft, das äußere Genitale angeschaut, die Prostata natürlich getastet. Das passiert über den After. Da denken immer alle so vom ersten Mal, um Gottes Willen, ja, die Hafenrundfahrt. Wenn das aber mit ein bisschen Gefühl gemacht wird, schafft es jedermann. Also ist wirklich was. Und man muss ja auch klar sein,
Die
auch wir Frauen.
Hafenrundfahrt. Also Urologen sind einfach die coolsten. Das werde ich mir merken.
Genau, und dann wird eben nach dem Tasten Ultraschall gemacht von den Nieren, von der Blase und auch letztendlich von der Prostata. Gegebenenfalls braucht man dann in seltenen Fällen noch eine Harnstrahlmessung oder eine Blasenspiegelung. Und was auf jeden Fall empfehlenswert ist, was wiederum die Kassen auch nicht bezahlen, wenn es rein zur Vorsorge ist, ist der PSA-Wert, das sogenannte prostataspezifische Antigen aus dem Blut. Und wenn man dann eben sich das Ganze angeguckt hat und eben durch Tasten und durch den Laborwerten Prostatakrebs ausschließen konnte, dann kann man es natürlich auch behandeln. Das geht mit Medikamenten ganz gut. Es fängt bei pflanzlichen an, bis zu Medikamenten, die das Wasserlassen vereinfachen, bis zu welchen, die die Prostatagröße verkleinern. Wenn das schon zu spät ist und man zu viel Resthahn hat, dann ist es eben so, dass man manchmal auch einen Katheter einlegen muss oder dann auch eben operieren muss, die Prostata ausschälen muss. Und das kann eben auch ein kleiner Eingriff sein, der minimalinvasiv gemacht werden kann, aber kann auch, wenn es zu groß ist, die Prostata zu einer offenen Operation führen.
Dann kommen wir zu dem, was man aus Sicht der traditionellen chinesischen Medizin machen kann mit Prostatahyperplasien. Und das ist in der Tat gar nicht so leicht zu erklären, weil es die Prostata als alleiniges Organ in den klassischen Werken gar nicht gegeben hat. Also prostataspezifische Medizin in dem Sinne gibt es in den wirklich ganz klassischen Werken tatsächlich eigentlich nicht. Wobei natürlich mittlerweile in den moderneren Werken wird es extrem viel diskutiert.
Genau, da wird sowohl die Prostatavergrößerung als auch die Prostataentzündung ja hoch und runter diskutiert. Und es wird eben heutzutage postuliert, dass die Prostata diejenige Struktur bzw. das Organ ist, was bei der Frau der Gebärmutter entspricht. Und entsprechend sollen durch die Prostata eben das Lenker, das Konzeptions- und das Durchdringungsgefäß fließen und entsprechend eben auch die Prostata beeinflussen können.
Und für diejenigen von euch, die jetzt vielleicht noch nicht so lang dabei sind, das sind vor allem die Leitbahnen, die jeweils nur einmal vorhanden sind und den Körper im Endeffekt in gerader Linie bzw. in querer Linie von oben nach unten oder von links nach rechts miteinander verbinden. Also direkt vorne an der Seite oder direkt hinten oder direkt einmal letzten Endes auf Höhe ungefähr des Gürtels.
Genau, neben diesen drei Leitbahnen beeinflussen auch die Nieren-, Leber- und Herzleitbahn noch die Prostata, weil das die drei Organe sind, die hauptsächlich auf die Prostata einwirken.
Absolut, so ist es. Und von der Symptomatik her ist es so, dass die Symptome der Prostatahyperplasie am ehesten eigentlich den Symptomen eines Harnverhalts aus Sicht der traditionellen chinesischen Medizin entsprechen. Und die Pathologie dahinter, die ist relativ komplex, was sich ja schon allein dadurch erklärt, dass es in so einer Häufigkeit zunimmt mit dem Alter. Das sind ja dann meistens einfach chronische Erkrankungen, wo ein ganz ordentliches, komplexes Pathologiemuster dahinter steht. Und am Ende ist es aber ganz wichtig, auch zu wirklich unterscheiden, steckt eine Leere oder Fülle dahinter. Also wir hatten das ja in unseren vorherigen Folgen auch schon öfter mal erklärt. Häufig sind es tatsächlich Schwächemuster, vor allem eben auch Schwächemuster des Organsystems der Niere, was altersentsprechend dann auch typisch ist, denn mit zunehmendem Alter bauen vor allem auch die Organsysteme unter anderem der Niere ab und dann kriegt man dann einen Nieren-Yang oder eben auch einen Nieren-Yin-Mangel. Oder ansonsten auch klar, mit dem Alter wird es nicht besser, eine Schwäche des Organsystems-Milz und oder der Lunge. Also alle Systeme, die damit zu tun haben, dass wir Energie produzieren letzten Endes.
Genau, und da es eben so komplexe Krankheitsmuster sind, ist es auch immer eine Kombinationstherapie aus Akupunktur und Arzneimitteltherapie. Und da sollte man wirklich drauf achten, weil, wie du schon gesagt hast, eben diese Chronik ist ja was Chronisches, ist ja was Langwieriges. Und entsprechend ist es eben wie in der Schulmedizin auch nicht eine 0815-Therapie, sondern wirklich was, wo man schauen muss, wie ändert sich's jetzt nach ein paar Akupunktursitzungen? Muss man ein anderes Kraut noch dazu geben oder kann man das weglassen? Man gibt ja in der Arzneimitteltherapie nie einzeln Kräuter, sondern immer Kombinationen in der TCM. Und das ist eben gerade bei diesen chronischen Sachen extremst wichtig.
Was können betroffene Männer jetzt selber machen? Das ist so ein bisschen Vorsorge, 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 Vorsorge aus urologischer Sicht, aber natürlich auch aus Sicht der TCM. Das heißt, alles, was ihr schon in mitteljungen Jahren zur Stärkung machen können von vom Organsystem Milz, vom Organsystem Lunge unbedingt machen. Alles, was ihr machen könnt, auch hinterher im vielleicht etwas höheren Alter, um das Organsystem der Niere zu stärken, unbedingt tun auch. Also das kann stärkende Ernährung sein, gezielt, viel warm, das kann Bewegungstherapie sein, das können gezielte stärkende Übungen aus dem Qigong zum Beispiel sein. Alles, was aufbaut, stärkt und letzten Endes ein bisschen das Alter abbremst sozusagen oder den Alterungsprozess, das ist hilfreich an der Stelle.
Genau, und da ist ja die TCM ganz groß drin, mit dem Yang Sheng zum Beispiel. Haben wir ja auch schon eine Folge drüber. Wenn ihr
Genau.
sie noch nicht gehört habt, hört rein. Ja, letztendlich kann man aber sagen, westlicherseits sollte unbedingt eine behandlungsbedürftige Komplikation der Prostata ausgeschlossen werden. Das heißt, große Resthandmengen mit Harnrückstau in die Nieren, genauso wie das eben ein Prostatakrebs ausgeschlossen ist, der eben manchmal tatsächlich ähnliche bis gleiche Symptome wie eine gutartige Prostatavergrößerung machen kann. Also das sind so die sogenannten Red Flags. Prostatakrebs ausschließen und eben einen massiven Harnaufstau, der dann zurück in die Nieren geht und die Nieren kaputt macht. Und wenn das ausgeschlossen wurde, dann unbedingt TCM ausprobieren. Und ja, damit kommt man häufig auch dann drum rum, westliche Medikamente einzunehmen und auch manchmal um die ein oder andere Operation.
Hatte ich tatsächlich auch schon, dass die Operation so im Vielleicht-Raum stand, also noch nicht ganz dringend indiziert, aber schon durchaus mal thematisiert. So. Und wir das zumindest ein paar Jahre aufschieben konnten. Die wird sicherlich irgendwann kommen, aber
Wahrscheinlich schon.
mal in nächster Zeit erstmal nicht. Und das ist ja auch schon viel, viel wert.
Genau. Und damit, das war's für heute. Wir freuen uns, dass ihr wieder mit dabei wart, heute bei einer eher Männerfolge. Aber da die Frauen eben auch ihre Männer häufig zum Urologen, zur Urologin schicken, ist es auch für die wahrscheinlich ganz interessant gewesen, worauf sie achten müssen. Und ja, folgt uns gerne, hinterlasst uns eure Kommentare, positiv wie negativ, wenn Fragen offen geblieben sind, wenn wir irgendwo was nochmal genauer beleuchten sollen. Immer bitte Rückmeldung an uns. Wir freuen uns riesig über jede einzelne.
Und das war ja auch ein Thema sozusagen unserer Hörerschaft. Insofern, wir nehmen das ernst, wir planen das auch wirklich gerne ein. Und genauso wie wir beim weiblichen Zyklus gesagt haben, im Übrigen dürfen wir da auch nochmal drauf uns berufen. Es haben tatsächlich Männer auch angehört. Müssen wir uns da noch was überlegen. Genauso gilt es natürlich andersrum auch für die Frauen. Es hört sich im ersten Anlauf an natürlich wie ein Thema, was Männer betrifft, aber indirekt betrifft sicherlich auch sehr viele Frauen, die einfach nicht gut schlafen können, zum Beispiel. Also für alle ein wichtiges Thema. Wir freuen uns, wenn es euch gefallen hat, verteilt es, schickt es in die Welt, damit die TCM einfach noch viel, viel, viel bekannter wird. In diesem Sinne, vielen herzlichen Dank.
Bis zum nächsten Mal.
Das war wieder eine Folge des TCM-Podcasts, die TCM-Docs, das Beste aus zwei Welten.
Wenn dir diese Folge gefallen hat, empfehle uns gerne weiter. Damit du nichts verpasst, folge uns und unseren Kanälen.
Hinterlass uns gerne dein Feedback in den Kommentaren. Bis bald, deine Sandra
Und Maren.